Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Der argentinische Staatspräsident Javier Milei ist an diesem Wochenende in Deutschland. Wir berichten gleich über seinen selbst erklärten Kulturkampf und die Folgen. Ziehen Bilanz nach der Südostasien-Reise des russischen Präsidenten Putin, informieren über das zentralasiatische Tadschikistan als Quelle des islamistischen Terrorismus und schauen auf die massiven Folgen der Houthi-Angriffe im Roten Meer für Ägypten. Ein Land am Rande der Pleite ist das Bild Argentiniens in der Welt seit einem guten Vierteljahrhundert. Ein aufgeblähter Staatsapparat, eine Industrie mit geringer Produktivität und eine boomende Schattenwirtschaft haben die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas immer tiefer in die Krise gerissen. Regelmäßig muss Argentinien um Hilfen beim Internationalen Währungsfonds bitten. Der ultraliberale Staatspräsident Javier Milei möchte diesen Teufelskreis mit einem radikalen Sparkurs durchbrechen. In den ersten 6 Monaten seiner Amtszeit hat er tausende Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen, Subventionen gekürzt und Sozialprogramme abgewickelt. Die Armut im Land wachse, sagen seine Gegner. Die Reformen zeigten Wirkung, heißt es dagegen vom Internationalen Währungsfonds. Die IWF-Vorgaben seien erfüllt. Aber nicht nur beim IWF in Washington. Überall auf der Welt wird der Verlauf von Mileys Schocktherapie aufmerksam verfolgt, gerade von liberalen Politikern. Zum Vorbild taugt Milei vielen von ihnen trotzdem nicht. Denn sein Wirtschaftsliberalismus geht einher mit einem gesellschaftspolitischen Programm, das viel Beifall von Rechtspopulisten erhält. Wie also umgehen mit dem argentinischen Präsidenten, der aktuell in Deutschland weilt? Anne Herberg über einen schwierigen Spagat.
Verzerrte Gitarren, zuckendes Strobolicht, schwarzer Ledermantel zur Krawatte. Argentiniens Präsident ist kein Fan von staatsmännischen Auftritten. Lieber präsentiert er sich als Rockstar vor begeisterten Fans. Wie vor wenigen Wochen bei der Vorstellung seines neuen Buches in Buenos Aires. Ein Manifest zur Verteidigung des Libertarismus. Aber auch ein Aufruf zum Kulturkampf gegen alles, was aus seinen Augen die Freiheit bedrohe. Der Staat, Feministinnen, Klimaschützer. Wir müssen den Kulturkampf führen, sowohl in den Klassenzimmern, in der Politik, überall. Denn wenn wir die Ideen der Freiheit nicht verteidigen, werden die Linken uns übernehmen. Also heute nicht, kämpft, es lebe die Freiheit, verdammt nochmal. Sechs Monate ist Javier Milei nun im Amt. Die Zeitschrift Times wählte ihn zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des Jahres. Und viele Liberale auf der Welt feiern ihn als neuen Propheten eines freiheitlichen Wirtschaftsprogramms. Applaus bekommt Milei zunehmend auch von Rechtspopulisten. So trat er vor kurzem auf Einladung der spanischen Volkspartei beim Treffen der neuen Rechten und Ultrarechten Europas und Lateinamerikas in Madrid auf. Milei ist wichtig, denn er steht für etwas, das nicht nur in Argentinien passiert. Schauen Sie sich Trump an, Bolsonaro, Meloni. Und dann wird das aber sofort als rechtsextremistisch abgestempelt. Das sehe ich nicht so. Was zählt ist, was diese Jungs tun? Sie schlagen vor, den Menschen mehr Freiheit zu geben und ihr den Staat vom Leibe zu schaffen. So sieht das Rodolfo Distel. Er führt einen kleinen Buchladen für libertäre und anarchokapitalistische Literatur im reichen Speckgürtel von Buenos Aires. Der 61-jährige Distel war es, der auch die ersten Bücher Mileis herausgab. Früher arbeitete er unter anderem für die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die Seminare und Konferenzen mit Milei veranstaltete, bis sich die Stiftung von ihm distanzierte. Zwar gehe Mileis Wirtschaftspolitik in die richtige Richtung, teilte Dr. Hans-Dieter Holzmann, Projektleiter der Stiftung in Argentinien, der ARD schriftlich mit.
Allerdings zeigt Javier Milei eine irritierende Nähe zu internationalen Rechtspopulisten Und auch sein konfrontativer Politikstil ist mit den Werten und Überzeugungen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit nicht vereinbar.
Ganz so klar ist die Distanz aber doch nicht. Mitte Juni zum Beispiel. Es war genau der Tag, an dem Milei sein Notstandsgesetz Ley Base durch den Kongress brachte, begleitet von zornigen Protesten, einem massiven Polizeiaufgebot und gewalttätigen Ausschreitungen auf der Straße. An diesem Tag trat Milei auf einer Konferenz neoliberaler Thinktanks auf, eingeladen von der Fundación Libertad y Progreso, einer Partnerorganisation der Naumann-Stiftung. Nach Mileis Rede gab es tosenden Applaus. Im Publikum saßen auch mehrere führende Mitarbeiter der Naumann-Stiftung in Argentinien. Kein Zufall, denn gleich mehrere argentinische Partner der Stiftung stehen dem Präsidenten nah. Aus diesem Umfeld kommt zum Beispiel auch Mileis politischer Ziehvater Alberto Benegas Lynch. Er ist einer der wichtigsten Vertreter des radikalen Neoliberalismus in Argentinien. Benegas Lynch Credo, Sozialstaat abschaffen, alles dem Markt überlassen, Steuern vergleicht er mit einer Guillotine. Du und ich, wir alle kommen aus der brutalsten Armut. Wir kommen aus einer Höhle und haben nur einen Knüppel und eine Schürze. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Indem wir die Höhle unseres Nachbarn zerstören oder indem wir versuchen, voranzukommen? Dass er selbst aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt, lässt Benegas Lynch aus. Mit der Naumann-Stiftung hat er auch bei zwei Büchern kooperiert. Eines hat er selbst geschrieben, das andere ist eine Hommage an ihn mit einem Kapitel von Milei. Auf dem Titel prangt das Logo der Naumann-Stiftung. Und die Liste geht weiter. Marcelo Duclos zum Beispiel, Mileis Biograf, der bei der Rockshow zur Buchvorstellung den Bass spielte, war bis ins Jahr 2022 Kommunikationschef bei der Stiftung. Sein Nachfolger reiste wiederum auf dem Ticket einer Stiftung, die der spanischen Vox-Partei nahesteht, durch Europa. Traf dort unter anderem den rechtsextremen Politiker Eric Zemmour aus Frankreich. Liberalismus, das bedeutet für das Umfeld Mileis in erster Linie wirtschaftliche Freiheit. Gesellschaftspolitisch dagegen ist man reaktionär, gepaart mit einem Hang zum Autoritarismus. In Lateinamerika hat dieser liberal-rechte Schulterschluss eine lange Tradition, sagt Luciano Santander, der an der Freien Universität Berlin zu Neoliberalismus forscht. Die Rechte in Lateinamerika war per se mit neoliberalem Denken verbunden. Und das ging immer zusammen mit ultrakonservativen erzkatholischen Werten. Ganz in der Tradition von Friedrich August von Hayek, geistiger Vater des Neoliberalismus und einer der wichtigsten Denker des Libertarismus. 1981 lobte er Chiles damaligen Diktator Augusto Pinochet mit den Worten: Persönlich ziehe ich einen liberalen Diktator einer demokratischen Regierung ohne Liberalismus vor. Bei der Deutschen Hayek-Stiftung treffen bis heute liberale Ökonomen und Rechtspopulisten aufeinander. Die Stiftung verleiht Argentiniens Präsident Javier Milei nun ihre wichtigste Auszeichnung, die Hayek-Medaille. Redner wird in Hamburg neben Milei auch Hans-Georg Maaßen sein. Am Tag darauf trifft Argentiniens Staatschef dann Bundeskanzler Olaf Scholz. Allerdings soll es, Zitat Pressesprecher, nur ein sehr kurzer Arbeitsbesuch ohne militärische Ehren werden und auch ohne gemeinsamen Auftritt vor der Presse.
Der Beitrag von Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Der Verzicht auf militärische Ehren- und Pressekonferenz am Sonntag in Berlin erfolgt nach Informationen des Newsportals Politico auf Bitten der argentinischen Seite. Milei sei mit komplexen Reformen beschäftigt und wolle zunächst konkrete Ergebnisse mit Bundeskanzler Scholz ausloten, wird der argentinische Botschafter in Berlin zitiert. Von seiner Südostasien-Reise bringt der russische Staatspräsident Wladimir Putin ein Militärabkommen mit Nordkorea zurück nach Moskau. Ein Erfolg für den Kreml-Herrscher, der für seinen Krieg in der Ukraine dringend Munition und Raketen aus Nordkorea braucht. Der Besuch bei einem anderen traditionellen Verbündeten, Vietnam, war dagegen deutlich schwieriger. Statt 2 Tage hielt sich Putin lediglich knapp 24 Stunden im Land auf, unterschrieb dort aber mehrere Energieabkommen. Die Öl- und Gasverträge mit Vietnam braucht Moskau zur Finanzierung des russischen Staatshaushalts. Abseits davon hat die Partnerschaft mit der in Hanoi regierenden Kommunistischen Partei aber Sollbruchstellen. Die Einzelheiten von unserer Korrespondentin Anna Lu Beckmann.
Eine Militärgarde vor dem Präsidentenpalast. Fahnenschwenkende Schulkinder zur Begrüßung. Militärische Ehren nach der Landung. Vietnam rollt den roten Teppich für den russischen Präsidenten aus. Nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich. Würde Putin in vielen Ländern noch am Flughafen festgenommen werden, in Hanoi ist er ein gern gesehener Gast. Es ist eine historisch gewachsene Beziehung, wie Ian Storey, Südostasien-Experte am Yusuf Ishak-Institut in Singapur, erklärt.
Russia is an old friend of Vietnam.
Russland ist ein alter Freund von Vietnam. Während des Kalten Krieges hat die Sowjetunion Vietnam massiv militärisch unterstützt. Und auch nach dem Krieg hat Moskau Vietnam wirtschaftlich unterstützt. Die Vietnamesen haben das nie vergessen und sie sind sehr dankbar für diese Unterstützung. Sie begrüßen also einen alten Freund zurück, einen durchaus umstrittenen Freund, aber auf jeden Fall einen alten Freund. Für eben jeden alten Freund veranstaltet Vietnam auch ein Staatsbankett. Bei Rotwein wird angestoßen und die Partnerschaft zelebriert. Während seines Vietnam-Besuchs trifft Putin Kreml-Angaben zufolge die gesamte kommunistische Führung des Landes und es gibt diverse Fototermine. Viel Symbolik, doch bei dieser Reise geht es auch um die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den beiden Ländern. Die sind insbesondere im Energiesektor sehr ausgeprägt und diese Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden. Die Delegationen beider Länder unterzeichnen in Hanoi rund 10 neue Kooperationsverträge, etwa für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Technologie, Gas- und Ölerschließung sowie in der Gesundheit. Und auch ein Memorandum über den Zeitplan für den Bau eines Zentrums für Nuklearwissenschaft und Technologie in Vietnam mit russischer Unterstützung. Putin sagt, beide Länder hätten ein gemeinsames Interesse an der Entwicklung einer verlässlichen Sicherheitsarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum. Außerdem kündigt Putin Investitionen russischer Unternehmen in vietnamesische Flüssiggasprojekte an. Der Südostasien-Experte Ian Storey ist sich sicher, dass es hinter verschlossenen Türen auch um mögliche Waffenlieferungen ging. Russland ist der größte Lieferant von Militärausrüstung für Vietnam und Vietnam ist nach wie vor auf die militärische Unterstützung durch Russland angewiesen. Sie werden also über das Thema gesprochen haben, insbesondere über die Frage, wie Vietnam die künftigen Militärhilfen bezahlen kann, da der Westen Finanzsanktionen gegen Russland verhängt hat. Dass die kommunistische Führung Vietnams Putin empfängt, wurde auch kritisch beobachtet, insbesondere von der amerikanischen Botschaft in Hanoi. In einer schriftlichen Mitteilung hieß es vorab, kein Land sollte Putin eine Plattform geben, um seinen Angriffskrieg zu fördern und ihm sonst erlauben, seine Gräueltaten zu normalisieren. Davon offensichtlich unbeeindruckt, sagt Vietnams Staatspräsident Tô Lâm beim Staatsbankett. Ein russisches Sprichwort besagt, dass alles Geld der Welt nicht mit einer Freundschaft zu vergleichen ist und dass ein alter Freund besser ist als zwei neue Freunde. Das vietnamesische Volk ist zutiefst dankbar und erinnert sich an die engen und loyalen Gefühle der russischen Freunde. Vietnam will außenpolitisch neutral bleiben und hat sich daher bei der Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine enthalten. Der Besuch Putins bediene aus Sicht Hanois eben genau dieses Bild, meint der Südostasien-Experte Ian Storey. Nun, es war Vietnam, das Russland eingeladen hatte. Sie wollten, dass Putin kommt. Es zeigt der Region und der Welt, dass Vietnam eine ausgewogene Politik verfolgt. Das Land bemüht sich um gute Beziehungen zu allen Großmächten, insbesondere zu den USA, zu China und zu Russland. Kurz vor seinem Rückflug nach Moskau gibt Putin in Hanoi eine weitere Pressekonferenz. Diesmal ist er allein, tritt ohne die Gastgeber auf. Dabei droht er Südkorea im Fall von Waffenlieferungen an die Ukraine mit schweren Konsequenzen. Daneben kündigt er mögliche Änderungen der russischen Atomdoktrin an, mit Verweis auf die angeblich niedrige Hemmschwelle westlicher Staaten beim Einsatz von Atomwaffen. Danach beendet Putin seinen Staatsbesuch. Abflug vom Flughafen Hanoi zurück nach Moskau. Russland will in der Region Präsenz zeigen, seinen Einfluss ausbauen und dabei auf historische Beziehungen aufbauen. Beobachter meinen jedoch, weitere Länder in Südostasien werden Putin zeitnah wohl nicht mehr empfangen. Ausnahmen könnten allerdings Laos und Myanmar sein. Unabhängig davon steht Russland mit seinen Bestrebungen nicht allein. Auch die USA haben Ambitionen. Noch am Abend von Putins Abreise kommt aus Washington die Mitteilung, kommende Woche wird auch eine Gruppe hochrangiger US-Diplomaten nach Vietnam reisen. Unter anderem um die, Zitat, Unterstützung der USA für ein starkes, unabhängiges, widerstandsfähiges und wohlhabendes Vietnam zu bekräftigen, wie es in einer Mitteilung des Außenministeriums heißt.
Die Bilanz der Südostasienreise von Russlands Präsident Wladimir Putin, Anna Lou Beckmann berichtete. Die Fußball-EM in Deutschland ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, auch die Sicherheitsbehörden haben die Lage bislang im Griff. Und doch, die Terrorgefahr ist groß bei diesem Ereignis. Vor allem tadschikische Terroristen seien aktiv, so NRW-Innenminister Herbert Reul in dieser Woche in der Sendung Markus Lanz.
Im Moment ist das die aktivste Truppe, alte Abspaltung von dem IS-Staat. Und die haben sich vorgenommen, jetzt an anderen Stellen der Welt das wieder in Ordnung zu bringen, was sie da vor Ort verloren haben. Das ist so eine, ja, die machen sich auf den Weg. Und das sind zwei verschiedene. Das eine sind Gruppen, die organisiert auftreten. Da kann man immer noch hoffen, dass wir relativ gut informiert sind und früh genug Bescheid wissen. Aber am schwersten zu beurteilen sind diejenigen, jungen Leute meistens, die sich anstecken lassen und sagen, ich gehe jetzt raus mit dem Messer und stech zu.
Soweit NRW-Innenminister Herbert Reul. Vor einem Vierteljahr sind tadschikische Islamisten besonders in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Ende März sollen sie einen Anschlag auf die Krokus City Hall nordwestlich von Moskau mit weit mehr als 100 Toten verübt haben. Das Terroristennetzwerk IS bekannte sich mehrfach zu der Tat. Die mutmaßlichen Attentäter, vier tadschikische Staatsbürger, wurden nach ihrer Festnahme offenkundig massiver Gewalt ausgesetzt und gefoltert. Aus Duschanbe Informationen von unserem Korrespondenten Björn Blaschke.
Die vereitelten islamistischen Attentate, aber auch die verübten Anschläge der vergangenen Jahre eint eines. Vergleichsweise viele Terroristen haben tadschikische Wurzeln und sind mit dem Netzwerk der Gruppe Islamischer Staat verbunden. Interessant ist, dass Tadschikistan selbst kaum von Attentaten getroffen wurde. Aber spätestens seit dem Angriff auf die Krokus City Hall bei Moskau gibt es eine Kontroverse darum, was dazu geführt hatte, dass sich die Tadschiken radikalisierten und wo. In Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, sagen Experten, die vier tadschikischen Attentäter hätten sich in Russland radikalisiert, durch soziale Netzwerke und in inoffiziellen Gebetshäusern. Politikwissenschaftler Sherali Rissoyon sagt, warum.
Die russische Gesellschaft ist nicht bereit, Menschen aus Zentralasien, also auch aus Tadschikistan, zu akzeptieren. Die Fremdenfeindlichkeit ist sehr groß und entsprechend sondern sich die Migranten ab. Sie fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse und suchen das Heil in ihren Traditionen und in dem, was sie für ihre Religion halten.
Schuld oder Schuldige werden grundsätzlich gerne woanders ausgemacht. Daher sind Zweifel daran angebracht, ob sich die Krokus City Hall Attentäter tatsächlich erst in Russland oder schon vorher radikalisierten. Zumal Tadschikistan durchaus Voraussetzungen für die Entstehung militanten Islamismus bietet. Das deutet auch Kasim Bek Mohamedov an, Sicherheitsexperte und Publizist in Duschanbe.
Es gibt Probleme mit Korruption. In der Gesellschaft gibt es wenige, die sehr luxuriös leben. Das stößt bei der Mehrheit der Menschen auf Ablehnung. Wenn junge Leute hier keine Möglichkeit finden, ein würdiges Leben zu führen, müssen sie einen Job außerhalb von Tadschikistan suchen, meistens in Russland.
Teilweise extrem niedrige Einkommen, gepaart mit einem starken Überwachungsapparat. Präsident Emomali Rahmon betreibt seit Jahren eine harte Religionspolitik. Seine Behörden gehen gegen Männer vor, deren Bärte angeblich zu lang sind. Und Minderjährigen ist der Besuch der Freitagspredigt untersagt. Erst vor wenigen Tagen unterzeichnete Rahmon ein Gesetz, das das Tragen von Kleidung, die der Kultur der Republik fremd ist, verbietet. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe. Welche Kleidung als landeskulturfremd gilt, lässt das Gesetz offen. Aber schon länger waren Frauen gehalten, ihr Kopftuch auf eine bestimmte Weise zu binden und beispielsweise bunte Kleid-Hosen-Kombinationen zu tragen und keine schwarze Abaya, die Frauen in konservativen arabischen Ländern anlegen. Arabisch- oder Koranunterricht gibt es offiziell gar nicht. Und das, obwohl 90% der Bevölkerung muslimisch und fromm sind. Das heißt, der Staat tut alles dafür, um die Religionsausübung einer strikten Kontrolle zu unterwerfen. Menschen, die sich über das hinausgehend mit ihrer Religion beschäftigen wollen, begeben sich dafür in soziale Netzwerke. Und dabei geschieht es schnell, dass sie sich irgendwann auf einer der Seiten des IS wiederfinden, denn der IS betreibt ausgefeilte Propaganda. Das bestätigt der tadschikische Politikwissenschaftler Sherali Rissoyon.
Wenn man die IS-Propagandaarbeit analysiert, so kann man sagen, dass der IS darin einzigartig war und es auch heute noch ist, mit einer supereffizienten Informationsstrategie.
Supereffiziente Informationsstrategie. Das sind beispielsweise Filme und Propagandareden, die die IS-Strategen im modernen PR-Stil produzieren, ihre potenzielle Klientel ansprechend, bisweilen mitreißend und alles in guter Bildauflösung. Als der IS über Teile des Irak und Syriens herrschte, wurde das perfektioniert. Heute verzeichnen die Terroristen des IS wohl in Afghanistan ihre meisten zweifelhaften Erfolge im Kampf gegen die Taliban. In einem Straßencafé in Dushanbe ist ein Mann dazu bereit, über islamistische Terroristen in Afghanistan zu sprechen. Zuletzt war er General der afghanischen Nationalarmee. Der Ex-Soldat musste im Sommer 2021 aus Afghanistan fliehen, als sich die westlichen Alliierten nach 20 Jahren zurückzogen und die Taliban die Macht übernahmen. Er möchte, dass sein Name ungenannt bleibt und seine Stimme nicht zu erkennen ist. Der Ex-General meint, dass sich die tadschikischen IS-Terroristen vor allem in Afghanistan radikalisierten und ausgebildet wurden.
Früher wurden Terroristen in Pakistan ausgebildet. Mittlerweile hat sich das nach Afghanistan verlagert. Da haben sie Ausbildungszentren im afghanischen Teil von Badakhshan, in Tahoa, in Kunduz. Afghanistan ist zu einem Krebsgeschwür geworden. Das Land ist sicher für Terroristen und Extremisten aus aller Welt. Und von hier aus werden sie ausgeschickt, um Angriffe zu starten. Mit anderen Worten, die Zentrale für Terroristen und Terroranschläge ist Afghanistan.
Und Tadschiken gibt es in Afghanistan viele, auch weil gut 100.000 von ihnen während eines Bürgerkrieges von 1991 bis 1997 nach Afghanistan geflohen sind. Von ihnen, so meint der General, stammten auch Tadschiken ab, die heute in aller Welt Attentate vorbereiten und verüben. So oder so. Ob sich die Crocus City Hall Attentäter nun in Tadschikistan, in Russland oder im benachbarten Afghanistan radikalisierten, final belegen lässt sich das nicht. Die Einschätzungen dazu gehen weit auseinander. Fest aber steht, und das belegen verschiedene Studien, eine deutliche Bevölkerungsmehrheit in Tadschikistan ist gegen jede Form von Extremismus und lehnt einen sogenannten islamischen Staat ab. Und damit auch den IS, der einst in Teilen von Syrien und des Irak ein Terrorregime errichtet hatte.
Die Wurzeln des islamistischen Terrors in Tadschikistan, Björn Blaschke berichtete aus der Hauptstadt Dushanbe. Suezkanal zählt zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt. 30% des weltweiten Containervolumens fließen in Normalzeiten durch diesen Kanal. Die Alternativroute über die Südspitze Afrikas dauert rund eine Woche länger. Doch die anhaltenden Angriffe der Houthi-Miliz aus dem Jemen werden für den Suezkanal und Betreiber Ägypten immer stärker zum Problem. Gerade erst ist im Roten Meer ein Frachtschiff nach einem Angriff durch die Houthis gesunken. Mittlerweile wählen die meisten Schiffe den längeren Weg über Südafrika und sorgen damit in Ägypten für massive wirtschaftliche Probleme. Anna Osius war am Suezkanal in Port Said unterwegs.
Voll beladen mit Taxis, Händlern und Besuchern pflügt die kleine Autofähre in der ägyptischen Küstenstadt Port Said durch das Hafenbecken Sie kreuzt einmal quer den Suezkanal, der hier wenige hundert Meter weiter stromabwärts ins Mittelmeer mündet. Die Sonne glitzert auf dem Wasser, am Ufer auf der anderen Stadtseite fischen einige Angler, kleine Brassen und Krebse aus dem Kanal. Ansonsten ist es ruhig auf dem Wasser, große Frachtschiffe sind nicht zu sehen. Der Kanal ist mein Zuhause, meine Liebe, mein Leben. Auf einer Parkbank an der Kaimauer des Kanals sitzt Fatih und blinzelt in die Sonne. Jeden Tag komme er hierher, erzählt der Rentner, hier am Suezkanal sei der schönste Platz der Welt. Aber Schiffe beobachten kann er nicht mehr gut. Wir haben bemerkt, dass es deutlich weniger Schiffe geworden sind. Eigentlich gehen die Frachter hier ein und aus. Jetzt fahren sie einen anderen Weg und meiden das Rote Meer. Das betrifft uns sehr. Wir empfangen hier doch die Schiffe wie ein Baby sein Fläschchen. Die Hafenstadt Port Said lebt unter anderem von den Schiffen des Suezkanals, wie eigentlich ganz Ägypten. Doch seit die Husi aus dem Jemen Frachter im Roten Meer beschießen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in Gaza kundzutun, ist der Schiffsverkehr durch den Suezkanal dramatisch eingebrochen. Viele Schiffe wählen nun aus Sicherheitsgründen die deutlich längere Route, vorbei an Afrika und dem Kap der Guten Hoffnung. Die Zahl der Schiffe nimmt jeden Tag ab, so der Chef der Suezkanalbehörde Osama Rabi schon vor Monaten. Das wirkt sich in hohem Maße negativ auf uns aus. Diese Region ist zu einem Krisengebiet geworden. Wir müssen sehen, wie sich die Situation entwickelt. Dem Suezkanal gehen die Schiffe aus. Die Einnahmen für die Passage sind mittlerweile um 60% zurückgegangen. Für das eh schon wirtschaftlich angeschlagene Ägypten eine Katastrophe. Ägyptenkenner Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Für Ägypten sind die Suezkanaleinnahmen ein extrem wichtiger Devisenbringer. Und es ist ja nicht nur der eine Devisenbringer, der jetzt wegfällt. Auch Tourismus ist ja massiv eingebrochen durch den Krieg in Gaza. Und zusammengenommen ist das natürlich eine große Belastung für den ägyptischen Staatshaushalt.
Rund 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr hat Ägypten zuletzt durch die Suezkanalgebühren eingenommen. Jetzt tröpfelt nur noch ein Bruchteil der Gebühren in die Staatskasse. Das hat die eh schon heftige Wirtschaftskrise im Land verschärft. Vor wenigen Monaten stand Ägypten kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Dann halfen die Vereinigten Arabischen Emirate aus, auch der Internationale Währungsfonds und die EU. Doch wie lange das frische Geld reicht, ist unklar und eine Entspannung der Welt- und Wirtschaftslage ist nicht in Sicht. Der Welthandelsorganisation WTO macht das Vorgehen der Husi schon seit Monaten Sorgen. Die Krise im Roten Meer beunruhigt uns sehr, so Ralf Osser, Chefökonom der WTO. 12% des Welthandels gehen durch den Suezkanal und ein Drittel der Containerlieferungen von China nach Europa. Vor allem Europa ist stark abhängig vom Handel durch den Suezkanal. Und die USA teilweise auch. Auch auf dem Fischmarkt von Port Said ist der Suezkanal ein Thema. Die Preise für Fische sind aufgrund der Wirtschaftskrise drastisch gestiegen. Aus Empörung boykottierten die Bewohner Port Saids kurzzeitig sogar den Fischmarkt. Jetzt kommen die Käufer wieder, aber gut liefen die Geschäfte immer noch nicht, klagt Fischhändler Hassan. Und die Probleme mit dem Suezkanal setzten der Wirtschaft Ägyptens weiter zu. Wenn vorher 10 Schiffe durch den Kanal gefahren sind, sind es jetzt nur noch 3. Der Krieg im Gazastreifen hat dazu geführt, dass die Importe und Exporte zurückgegangen sind. Dieser Krieg hat uns psychisch und physisch geschädigt, vor allem finanziell. Es gibt Leute hier, die wegen der Wirtschaftskrise insolvent gegangen sind und ins Gefängnis mussten, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Auch wenn insgesamt die Solidarität der Ägypterinnen und Ägypter mit den Palästinensern in Gaza groß ist, Verständnis für die Aktion der Husi hat Hassan nicht. Wer den Gazastreifen unterstützen will, soll dorthin gehen und dort kämpfen. Wenn ich Fisch verkaufen will, mache ich mir ja auch hier auf dem Markt die Hände schmutzig. Aber die Husi machen nur Propaganda und sie treffen damit mich und meinen Lebensunterhalt. Deutliche Worte, die man in der Politik vergebens sucht. Ägyptens Regierung ist zurückhaltend, wenn es darum geht, die Husi offen zu kritisieren. Auch, weil das möglicherweise als Verrat an den Palästinensern in Gaza gewertet werden könnte. Seit Monaten beschießen die Husi Frachter im Roten Meer, um damit der internationalen Gemeinschaft Druck zu machen. Eine internationale Marineallianz versucht, die Frachter zu schützen, doch immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Erst kürzlich ist wieder ein Schiff gesunken, ein anderes treibt, von der Crew aufgegeben als Geisterschiff im Roten Meer. Die Husi fordern ein Ende des Krieges und der Blockade des Gazastreifens und wollen ihre Angriffe fortsetzen. Die Operationen sind in vollem Gange und werden weiter eskaliert, so kürzlich ein Husi-Sprecher. Die Gesamtzahl der Schiffe, die wir bislang angegriffen haben, hat sich auf fast 130 erhöht. Der Schiffsverkehr ist rückläufig. Die Husi feiern Propagandaerfolge, auch auf Kosten Ägyptens. Denn die Wirtschaftskrise des Landes wird durch die fehlenden Suezkanaleinnahmen weiter verstärkt. Am Mittelmeerhorizont in Port Said ist ein Containerriese aufgetaucht. Er wartet vermutlich auf seine Durchfahrt durch den Suezkanal. Ob das Schiff sein Ziel irgendwo in Asien ohne Zwischenfälle erreichen wird? Momentan kann das wohl niemand sicher sagen.
Ägypten leidet unter den Folgen des Husi-Terrors im Roten Meer. Anna Osius über die Krise am Suezkanal. Mikrofon des Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.